Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Wer lachen kann, dort, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. So sagt es Werner Fink. Lachen, Witz und Humor betrachte ich als Anker, Motor, Ventil und absolute Lebensmittel. Alle drei, Lachen, Witz und Humor, sind besondere Formen der Lebenskunst. Es lohnt sich, diese in guten Zeiten zu trainieren und zu pflegen, damit du sie zur Verfügung hast, wenn du sie brauchst. Lachen ist gesund, Lachen ist die beste Medizin. Gilt das auch in Verbindung mit schwerer Erkrankung? Darüber weiß Dr. Rüdiger Levin bestens Bescheid. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dieser Thematik und hat sogar seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ich freue mich sehr, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens den Experten Dr. Rüdiger Levin begrüßen zu dürfen. Lieber Rüdiger, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren HörerInnen erst einmal vor.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Rüdiger Levin. Ich bin niedergelassener Gynäkologe in Düsseldorf und betreibe seit Jahrzehnten eine gynäkologische Praxis, in der ich mich unter anderem auch mit Präventivmedizin befasse und betreue auf diese Art und Weise viele gynäkologisch-onkologisch-gynäkologische Patienten, insbesondere und meistens betroffen durch das Brustkrebs.
Ja, und ich habe ja gegoogelt, habe mir deine Seite angeschaut und fand das schon sehr einladend. Also ihr habt da auch einen ganz bestimmten Stil, fröhlich einladend, euer Team im Storchenanflug. Ihr habt einen ganz besonderen Stil in der Praxis. Magst du da was zu sagen?
Ja, unser Stil in der Praxis ist bewusst zugewandt. Bei uns steht das Wort an erster Stelle. Weniger die Tat, aber die Tat dann, wenn es halt notwendig ist. Wir sorgen immer dafür, dass sich alle Menschen, die bei uns die Praxis betreten, sich verstanden fühlen.
Das hört sich gut an. Ich glaube, da sprichst du vielen Menschen aus der Seele, die sich das genau wünschen, ne? Und was oft zu kurz kommt. Ja, super.
In der Praxis sind wir schon, ich sage jetzt mal, die praktizierte Freundlichkeit und das Lächeln, ne? Dieses Lachen kann ich taktisch im Umgang mit dem Patienten gut anwenden.
Ja.
Da passiert vieles, was ohne das Lachen gar nicht passieren würde.
Gleich eine ganz andere Offenheit wahrscheinlich.
Damit gehen wir ständig um. Ich sage jetzt mal, damit sind wir geschult, machen wir. Und hier ist, wie ich das eben gesagt habe, bewusst eine Praxis, also wo die Personen, die hier zur Behandlung kommen, im Fokus stehen, im Vordergrund stehen. Und nach dem Motto sprechende Medizin und auch das Gefühl, angenommen zu sein, das spart Medikamente. Ne? Das erleben wir ja ständig. Ne?
Cool, ja, ist echt gut. Ja, es gibt ja auch schon Sachen, dass Kinder bis zum OP mit Klinikclowns begleitet werden. Die brauchen weniger Narkosemittel. Es gibt ja schon die verrücktesten Untersuchungen, ne? Dass dem nicht mehr nachgegangen wird. Das ist doch, naja gut, wir rütteln dran. Deine Praxis hat auch den Siegel Dr. Pro Bono, Ärzte für den guten Zweck. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Magst du da was zu sagen?
Ja, das ist am Ende unserer oder besser gesagt meiner Studientätigkeit entstanden, dass die Teilnehmer der Studie, zu der du gleich noch kommen wirst, doch das Bedürfnis hatten, Lach-Yoga weiterzuführen. Und wir hatten das für all diejenigen, die das wollten, eine Gruppe gebildet, sie hieß Lachen im Park, für die umsonst, unentgeltlich Lachen im Park jahrelang weitergeführt wurde. Und weil das halt eine Pro Bono-Tätigkeit war, also keine kommerzielle Tätigkeit war, dafür habe ich auch von der Stiftung Gesundheit diesen honorablen Titel Dr. Pro Bono verliehen bekommen.
Ah, ja, spannend. Ja, gute Sache, auf jeden Fall. Ja, und du hast selber den Lach-Yoga-Leiter, also die Ausbildung zum Lach-Yoga-Leiter gemacht. Auch deine Frau, die mit in der Praxis ist, auch Lach-Yoga-Leiterin. Wie seid ihr als Gynäkologen, Gynäkologin dazu gekommen, Lach-Yoga-Leiter und Leiterin zu werden?
Ja, einmal stimmt das nicht richtig. Das war das, womit wir angefangen haben, irgendwann. In der Zwischenzeit und eigentlich schon seit vielen Jahren, ich bin Lach-Yoga-Lehrer.
Ah, cool.
Und mittlerweile auch sogar schon Lach-Yoga-Botschafter geworden.
Ah, sehr gut, yeah.
Also auch schon das seit vielen Jahren. Aber angefangen hat alles damit eigentlich, dass ich eine präventivmedizinische Sprechstunde habe und wie vorhin berichtet, auch viele onkologische Patienten betreue. Ich habe den bisher immer versucht, eine Möglichkeit zu geben, von ihren onkologischen Problemen Abstand zu nehmen und sie wieder sozusagen ihnen wieder zu einer guten Lebensqualität zu verhelfen. Ich habe gemerkt, und deswegen war ich auch nach einiger Zeit eher etwas frustriert, dass ich das nicht allen geben kann, insbesondere den Patienten nach Brustkrebs, die meistens schon etwas älter sind und sich mit den herkömmlichen Vorschlägen, mit den herkömmlichen Tools zur Verbesserung der Lebensqualität nicht mehr so zurechtfinden konnten. Da war insbesondere auch die Hürde, um zum Beispiel ein Sportangebot wahrzunehmen, mittlerweile viel zu hoch. Es sind meistens Patienten über 50, die neben ihrer Brustkrebserkrankung auch noch andere sekundäre Erkrankungen haben, gar nicht mehr so beweglich sind, gegebenenfalls auch depressiv geworden sind und Sport schon lange nicht mehr praktizierten. Da war der Angang zu hoch. Und deswegen habe ich eigentlich immer nachgedacht, was kann ich anbieten, was kann ich für ein niederschwelliges Tool zur Verbesserung der Lebensqualität anbieten. Und das mit dem Lach-Yoga ist mir irgendwann mal zugeflogen, weil ich durch Zufall davon gehört hatte. Und ich begann, mich darüber zu informieren und mich dafür zu interessieren. Ich habe dann zuallererst im Selbstversuch einen Lach-Yoga-Leiter-Lehrgang gesucht und das auch propagiert unter Freunden und Bekannten. Und als ich das selbst für gut gefunden hatte oder für geeignet gefunden habe, es auch Patienten mit dieser Problematik anzubieten, ist irgendwann der Gedanke an eine Studie in mir aufgekommen.
Ah, interessant. Ja, das ist toll. Also das finde ich nochmal spannend zu hören, wie du da dazu gekommen bist. Und es ist eine grandiose Idee, das dafür zu nutzen. Also wie du schon sagst, dass es ja oft körperliche Einschränkungen gibt und mit der körperlichen Beweglichkeit es schwierig wird. Und Lach-Yoga kann man ja sehr unterschiedlich einsetzen. Also auch mit durchaus geringerer körperlicher Bewegung und trotzdem sehr effektiv. Ja, du hast jetzt die Dissertation schon angesprochen. Das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Sache. Der Titel Lachen hilft, Hatha-Yoga zur Förderung der Lebensqualität bei Patientinnen nach Brustkrebs. Ja, du hast schon gesagt, was dich dazu bewogen hat, dieses Thema zu wählen. Aber wie genau bist du denn da jetzt vorgegangen?
Naja, erstmal war wirklich der Wunsch da, etwas anzubieten, ein Tool zur Verbesserung der Lebensqualität, was jede Patientin, also auch die mit Einschränkungen, annehmen kann. Und da ist sehr bald der Gedanke, also als ich mich näher damit beschäftigt hatte, ist sehr bald der Gedanke aufgetreten, Aber es war natürlich noch ein Angang, eine Universität, insbesondere die Universitätsfrauenklinik Düsseldorf, auch für diese Studie zu begeistern. Ich habe zu Anfang befürchtet, dort verlacht zu werden mit diesen Studiengedanken. Aber Gott sei Dank, die Zeit hat sich gedreht gehabt. Also vor Jahren wäre das eher schwierig gewesen, diesen Studiengedanken innerhalb einer Universität unterzubringen. Aber zu dem Zeitpunkt, es war dann 2014, 2015, als ich das erstmals an die Universität richtete, war man offener. Und man gab mir den Raum, diese Studie vorzubereiten. Und da sind natürlich die ersten Schritte erfolgt. Wie untersuche ich die Lebensqualität? Wie untersuche ich andere psychometrische Parameter dabei? Und erste Gedanken darüber, welche Messinstrumente dafür verwendet werden konnten.
Ja, genau, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe mich so ein bisschen orientiert, also welche Messinstrumente für die Lebensqualität verwendet werden können. Damals war das auch so, dass schon eine Studie in Stralsund begonnen hatte. Der Studienleiter war damals ein Dr. Holger Kramer in Duisburg, auch ein anerkannter Studienort, gerade für alternativ mehr angehauchte Medizin. Unter anderem Yoga wird dort sehr untersucht. Und da habe ich ein ähnliches Studiendesign gefunden und das hat mich halt inspiriert, es weiter abzuwandeln und für meine Studie anzuwenden.
Und wie stelle ich mir das vor? Wie kann ich Lebensqualität messen?
Also man kann es nicht so messen, wie man halt den Blutdruck misst. Das stimmt. Ne? Lebensqualität ist etwas sehr Subjektives, wie immer psychische Parameter subjektiv sind. Aber Gott sei Dank gibt es dafür standardisierte Fragebögen. Und die Fragebögen, also wir nennen das Messinstrumente, die dafür verwendet wurden, sind international validiert. Das heißt, im internationalen Gebrauch, um das entsprechende Merkmal auch zu untersuchen. Es sind immer Fragebögen für Patienten, die diese dann beantworten nach bestimmten Punkteschemata.
Und das hast du dann ganz zu Beginn gemacht und dann zwischendrin und am Ende? Oder wie ist das dann?
Du meinst jetzt wahrscheinlich die Fragen gerichtet.
Nee, genau, damit man so sieht, wie hat sich die Lebensqualität am Anfang dargestellt, wie hat sie sich verändert. So stelle ich mir das zumindest gerade vor, ich weiß es ja nicht.
Ja, das war halt auch so ein Teil der Planung der Studie. Wir haben es sogar so gemacht, dass wir eine Nachuntersuchung hatten. Also wir haben also nicht nur den Vergleich gehabt, Anfang und Ende der Studie, sondern wir haben auch extra noch das sogenannte Follow-up untersucht, ein halbes Jahr nach Beginn der Interventionen.
Das ist gut, wie es dann auch nachwirkt, ne? Wenn das nicht mehr die Begleitung hat.
Wie sich herausgestellt hat, ist das sogar eigentlich die einzige Studie dieser Art gewesen, die auch ein Follow-up untersuchte. Ich meine hier die einzige Studie für Brustkrebspatienten, wo auch ein Follow-up untersucht worden ist bisher. Es gibt noch eine andere Studie, aber da war das Thema anders. Da waren es chronische Schmerzpatienten, da ist auch ein Follow-up untersucht worden. Und das hatte sich dort auch für chronische Schmerzpatienten gezeigt, dass das Lachen eine nachhaltige Wirkung auf die Patienten ausübt. Also eine nachhaltig positive Wirkung auf die Lebensqualität und auch das Schmerzempfinden.
Genau, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor, der wiederum dann auch wieder zur Lebensqualität beiträgt, ne?
Ja.
Und das kann man ja auch an handfesten Tests richtig. Also ich kenne diesen Test mit dem Eimer, mit dem Eiswasser, wo man ja die Hand reinhält. Und wenn man viel lacht, lustige Filme guckt und so weiter, dass die Probanden das viel länger haben konnten mit der Kälte als andere Probanden, die Krimis oder irgendwelche spannenden, gruseligen Geschichten geguckt haben. Das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil das ja dann auch über die Endorphine wieder geregelt wird. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Hier aber in der eben erwähnten Studie chronische Schmerzpatienten, es gibt natürlich auch Fragebögen für Schmerz. Also hier ist es nicht mit Eiswasser probiert worden, sondern es gibt Fragebögen dafür.
Ja gut, über Fragen kann man viel machen. Du hast dich ja auch da auf Fragen fokussiert, nach Verbesserung und Nachhaltigkeit. in Bezug auf Lebensqualität, Spiritualität, Affektivität, Lebenszufriedenheit, Depressivität und Stressbelastung. Diese Auslese, wie hast du die getroffen und was verbindest du damit?
Naja, halt Lebensqualität ist was primär Wichtiges. Bei Brustkrebs ist es halt so, es ist die häufigste bösartige Erkrankung der Frau. Circa kann man sagen, das Risiko für eine Frau ist 10% über ihr Leben verteilt, also im gesamten Lebensabschnitt. Wir haben mit der Brustkrebserkrankung eine Neuerkrankungsrate von in Deutschland von ca. 70.000 im Jahr. Das ist viel. Und sogar 17.500 Sterbefälle jährlich. Das sind Zahlen so von 2016. Aber dem gegenüber steht und Gott sei Dank gegenüber steht dem eine mittlerweile sehr, sehr gute Wirksamkeit der Therapie mit hohen Überlebensraten. Und es ist klar, dass für diejenigen, die überleben, es mittlerweile auch sehr wichtig ist, dass sie gut überleben und dass die Lebensqualität also eine wirklich hohe individuelle, aber sogar auch volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Und gerade da Tools herauszufinden, die helfen, die Lebensqualität wieder zu verbessern, da gibt es bisher leider nur weniges. Und wie gesagt, bisher so seit den Ende 70er, 80er Jahren ist man auch auf die Gedanken der Sportanwendung gekommen. Sport-Selbsthilfegruppen haben sich oder onkologische Selbsthilfegruppen haben sich gebildet. Leider ist Sport und Bewegung nicht immer anzuwenden auf die Belange von Brustkrebspatienten. Das war mein Gedanke. Und natürlich, die Lebensqualität ließ sich am besten mit Fragebögen ab. Bilder. Ne? Hier sind dann allerdings auch noch einige andere psychometrische Punkte mit erfasst worden, weil Lebensqualität einfach ein weites Feld ist. Ne? So ganz genau festmachen kann man es nicht, woran sich und womit sich Lebensqualität abbilden lässt. Deswegen wurde gleichzeitig noch Spiritualität, Affektivität, Lebenszufriedenheit, Depressivität und Stress untersucht. Ne? Mhm. Hier die Studie hat herausgefunden, dass also in der Tat eine Wirkung, eine unmittelbare Wirkung auf Lebensqualität da ist. Das war im Prä-Post-Vergleich gut zu verzeichnen, aber auch im Follow-up, also ein halbes Jahr nach Beginn mit den Interventionen. Es hat sich gezeigt, dass das Lach-Yoga genau wie eine Sportanwendung sehr gut wirkt auf die funktionellen Aspekte, also die körperlich funktionellen Aspekte der Lebensqualität. Und dann hat es auch noch gezeigt, dass Lach-Yoga sehr gut auf Stress und Depressivität wirkt. Mhm. Das sind die Stärken des Lach-Yogas gewesen.
Also wenn ich das richtig verstehe, hat es sich gut auf die Beweglichkeit, auf das körperliche Wohlbefinden ausgewirkt?
Sagen wir es so, nicht Beweglichkeit, aber die funktionellen Aspekte der Lebensqualität. Das hat was mit der Körperlichkeit, aber auch dem Bewegungsvermögen zu tun. Mhm. Also es macht, der Fragebogen zur Lebensqualität war nicht die Leistungsfähigkeit, sondern das subjektive Gefühl, das damit verbunden ist.
Ah ja, okay. Also es geht jetzt nicht um diese Leistungssteigerung in dem Sinne, sondern dass man sich überhaupt wieder angenehm bewegen kann, sich freier bewegen kann, wieder selbstverständlicher bewegen kann, seinen Körper wieder auch, denke ich mal, anders wieder annimmt, weil ich stelle mir vor, dass das Körpergefühl da ja auch gestört ist, dass man sich da wieder selbstverständlicher, ja, sich in seinem Körper auch wohlfühlt. Ne? So könnte ich mir das auch vorstellen. Mhm. Ja, und mit dem Stressentlastung ist natürlich großartig und mit der Depressivität, Stimmungsanhebung auch eine grandiose Wirkung. Ne? Mm. Ja, das sind so die hauptprägnantesten Wirkungen, die man so feststellen konnte. Sehe ich das richtig?
Ja, und wenn ich das nochmal kurz ausführe, ich habe eben von hohen Überlebensraten gesprochen, aber die Situation der Patienten, also nach Brustkrebs, die ist immer noch so gekennzeichnet durch Angst, Unsicherheit, Stress, halt Bewegungsmangel, wie ich eben das sagte, und anderen zusätzlichen, ja, schlechten Entwicklungen, die sich einfach nach der Diagnose noch bilden. Viele Patienten verarmen dann auch sozial, aber auch psychisch, ganz einfach durch die Rückgezogenheit, die dann später auf sie ausbricht.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Rückzug, ne? Aus Überlastung, aus Überforderung, aus Angst, auch was auch immer, ne? Da wieder auch rauszukommen. Ja, das Lachyoga im geschützten Rahmen auch eine wunderbare Einladung. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, viele denken ja bei Lachyoga, dass man da nur laut, brüllend, lachend durch die Gegend rennt. Und das ist es ja nicht nur. Na, natürlich lachen wir auch gerne laut und frei raus. Das ist ja auch was Wunderbares, wenn das so rausplatzt. Aber es hat ja so viele feine Aspekte und Ansätze und eben auch ganz viel Transformationsaspekte, die ich da dran so liebe. Und ja, wir haben ja die wunderbaren Übungen auch, wo man Sachen verändern kann, wo wir Sorgen wegwerfen, wo wir was klein lachen, wo wir über uns selber lachen und, um Sachen so diese Spitze zu nehmen, die Spitze von der ganzen Aggressivität, die eine Sache haben kann, ne?
Das Gute jetzt, ich habe ja die Anwendung alle beobachten können. Ich war ja Interventionsleiter zugleich und habe die Interventionen sozusagen selbst angewendet. Ich konnte dabei die Patienten beobachten. Und das Gute an der Sache in meinem Hinblick ist, dass die Wirkung ziemlich rasch eintritt. Also zwei, drei Veranstaltungen, dann sind alle mitgegangen. Das hat man bei anderen psychischen Anwendungen gar nicht. Das braucht lange Zeit, ehe jemand sein Problem bearbeitet hat. Lachyoga ist eine Körperanwendung, die sofort wirkt. Es macht die Menschen sofort, also glücklicher. Und das andere ist, es fördert einfach die Sozialität. Es fördert aber auch gleichzeitig Entspannung. Und es kann von den eigenen Problemen abwenden. Es kann von den eigenen Problemen distanzieren und zugleich dafür sorgen, dass sich die Person sozial öffnet. Das war für mich doch sehr frappierend, wie schnell die Wirkung eintrat und wie schnell eine Patientin, die vorher noch zurückgezogen wirkte, sich öffnete. Und ferner habe ich gemerkt, dass sich, wenn eine Patientin das realisierte, dass sie sich öffnen kann, dass sie sowas empfand wie ein Empowerment. Das bedeutet, sie hatte eine Art Selbstwirksamkeitsempfinden und konnte sich auch sozial wieder viel besser darstellen als vorher in ihrer Zurückgezogenheit. Sie hat sich also durch das Lachen in der Gruppe, außerhalb der Gruppe, auch freier und wirksamer gefühlt und hat viel mehr Zutrauen in sich selbst empfunden.
Wunderbar. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz toller Baustein vom Lachyoga. Dass es eben auch diese soziale, verbindende Komponente hat. Großartig. Ja, sehr schön. Das war bestimmt auch sehr berührend anzuschauen, ne? Wenn man das
Ja,
so
klar.
sieht,
Also es
ne?
hat mein Tun natürlich auch bestärkt.
Ja, auf jeden Fall.
Und
Toll.
das hat bewirkt, dass ich nach sozusagen 7 Jahren Arbeit auch wirklich diese Studie abschließen konnte. Und das hat mich bewirkt, dran zu bleiben.
Ja, das braucht man auch, ne? Immer wieder den Impuls, dass man weiß, ah ja, das macht wirklich Sinn, ne? Ja, großartig. Ja, Lachen in Verbindung mit Krebs. Ich frage mich auch, was ist zu berücksichtigen? Was kann man da besonders gut machen? Aber was sollte man vielleicht auch bei der Erkrankung an Übungen oder an Inhalten nicht machen? Gibt es da Einschränkungen, die man berücksichtigen sollte?
Wenig Einschränkungen. Ne? Also wir haben ja bewusst, also so ausgewählt, dass vielleicht auch diejenigen Lachyoga machten, die Sport eher nicht machen. Ne? Ein medianes Alter in unseren Gruppen war 56 Jahre und das Alter rangierte von 40 bis 80 Jahre. Also die älteste Teilnehmerin war 80 Jahre. Sie hatte die Lachübung teilweise im Rollstuhl mit absolviert und hat an allem teilnehmen können. Also es gab in den Gruppen keinen körperlichen Grund, am Lachyoga nicht teilzunehmen. Es gibt wenig Kontraindikationen. Man könnte sagen, dass akute Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, frische Bauchoperationen, dass das eine Kontraindikation sein könnte. Aber in unserer Gruppe Freiwillige ist das ja gar nicht aufgetreten. Also es waren alle in der Lage, mit uns zu lachen.
Wunderbar. Also bis auf natürliche Grenzen, wie dass man die Arme vielleicht dann nicht so hochheben kann oder so, braucht man nichts weiter Spezielles. berücksichtigen, was man weglassen muss.
Das, ist das super. Kann man immer modifizieren, wenn es leichte körperliche Einschränkungen gibt. Und am Ende lachen kann wirklich jede Person.
Ja, super. Ja, das ist eben das Tolle, ne? Das kann man wirklich, auch mit anderen Dingen eingeschränkt ist, das funktioniert bis zum Schluss. Ach, herrlich. Ja, Lachen, da gibt es auch noch den Humor und es gibt die positive Sichtweise. Das ist ja nochmal ein Unterschied zum reinen Lachen, was wir beim Lach-Yoga ja auch so pflegen. Und trotzdem gehört das alles miteinander zusammen. Wie gehören die für dich zusammen in dieser Arbeit, Humor und positive Sichtweise? Wie ergänzt sich das mit dem Lach-Yoga?
Also scheinbar erstmal nicht, denn Lach-Yoga ist Lachen ohne Grund. Hat grundsätzlich nichts mit Humor zu tun. Das ist eine Körperübung. Und grundsätzlich ist es auch so, dass Humor manchmal falsch verstanden werden kann. Die Übungen sind alle wirklich ohne Grund durchgeführt worden. Aber irgendwie ist was dran an dem Credo des Madan Kataria, also dem Inventor, dem Inaugurator des Lach-Yogas. Sein Motto ist ja fake it till you make it. Das bedeutet, wenn man lange genug gelacht hat, wird wirklich das Lachen echt. Und durch diese Körperübung kann es wirklich sein, dass der Humor verbessert wird, die Stimmung verbessert wird. Also der Kreis, ich bin lustig, also lache ich, oder ich fühle mich wohl, also lache ich, das geht auch umgekehrt. Ich lache, also werde ich lustig und fühle mich wohl. Und insofern hängt es doch wieder irgendwie zusammen, dass selbst das simulierte Lachen lustiger machen kann, gestimmter machen kann und einfach die Stimmung auffällt und sogar nachhaltig auffällt.
Ja, wunderbar. Ja, es ist schon letztendlich ein Wechselspiel. Irgendwie gehört alles zusammen, ne? Ja, wir sind halt keine Einzelteile und das betrifft auch diese Kombination. Und eben habe ich ja schon angedeutet mit den Transformationsübungen, die schulen natürlich auch unseren Blick ganz unbewusst letztendlich, ne? Dass wir den Fokus immer wieder auf das Positive damit lenken und damit stimmen wir uns ja auch auf eine gesündere Haltung ein. Ja, lieber Rüdiger, du hast mir wunderbare Lach-Yoga-Übungen genannt, die besonders bei den Frauen angekommen sind. Und die möchte ich jetzt gerne mit unseren HörerInnen machen. Das Egallachen, da habe ich die Frage, wie machst du das Egallachen?
Das ist so ein bisschen auch nach Intuition der Teilnehmer. Also es werden Dinge imaginiert, die vielleicht unangenehm sind, mit Schwierigkeiten verbunden oder belastend waren. Und die wurden benannt und dann mit egal weggeschmissen.
Okay, dann so wegwerfen, wie auch immer. Okay. Dass man so überlegt, so, ach, was kann mir denn echt mal einfach egal sein? Dass man sich unangenehme Situationen vorstellt, was man überhaupt gar nicht so mag, aber wo man sich wünscht, das könnte mir doch mal egal sein. Und das stellt man sich vor und nimmt es in die Hand. Und dann erlauben wir uns, es hinter uns zu werfen mit einem lauten Egal. Das ist ganz egal. Ach, das Wegwerfen, das kann so befreiend sein. Dann, das ist die Weltlachen. Einen großen Kreis mit den Armen vor dem Körper, das ist die Weltkugel. Die Hände aufs Brustbein legen, das bin ich. Und dann schütteln wir uns, die Schultern schütteln, so als würde alles von den Schultern runterrutschen dürfen. Und alles, was mich rüttelt und schüttelt, und dann wieder die Geste, dass wir was über die Schultern nach hinten werfen, werf ich hinter mich. Ja. Nochmal den Kreis, das ist die Welt. Hände aufs Brustbein, das bin ich. Und schütteln, und alles, was mich schüttelt und rüttelt, werf ich hinter mich. Ja. Ah, super.
Super. Wir haben dann immer gesagt, und wo ist das Problem?
Aha, das ist auch gut.
Das war unsere Art und Weise, damit umzugehen. Ne?
So zum Schluss dann, wenn alles weg ist, dass man sagt, und wo ist das Problem? Cool,
genau.
Das ist nochmal eine schöne Ergänzung. Ja. Und das Problemlachen?
Das ist auch eine gute Körperübung, weil drei Dinge, die problematisch sind, kleines, mittleres, großes, wird gepackt. Und in die Mitte eines Kreises, also da, wo die Umstehenden sind, die Teilnehmer, geworfen. Und dann wird mit dem Lachfinger hinterhergelacht. Ne? Das belastende Ding wird vorgestellt, imaginiert. Ne? Während das bei den Mittleren schon mit größerer Anstrengung in die Mitte geworfen wird und beim Schweren mit größter Anstrengung, eventuell auch Mithilfe von anderen Teilnehmern, ne, die einfach tragen helfen, und dieses Problem in die Mitte des Kreises schmeißen. Hinterher wird es verlacht. Und ganz am Ende, wenn die drei Dinge in den Kreis gelandet sind, werden die Probleme eingestampft. Dann schmeißt man sich drauf, stampft drauf. Oder so haben wir das gemacht. Und das hat immer, ich sage jetzt mal, großen Spaß gemacht.
Ja, ne? Das hört sich gut an. Das hört sich sehr interessant an.
Es sind ja alles belastete Personen, die ihre Probleme haben und die von ihren Problemen dann auch innerlich Abstand nehmen können. Ne?
Genau. Ja, und das Partylachen.
Ach, das ist ja immer ein Gag gewesen. Das Partylachen ist einfach mal eine imaginierte Party, ein Zusammentreffen der Leute. Und das fördert unbedingt die Kommunikation und auch den Austausch. Hier im Kreis gehen die Leute, also kreuz und quer, sie treffen sich, sie lachen sich an, wenn sie wollen. Sie entweder schütteln sich die Hände oder umarmen sich, ne? Also als haben sie sich irre lange nicht mehr gesehen. Das war auch eine Variante, die wir haben so getan, als hat man sich irre lange nicht gesehen, haben sich umarmt, geschüttelt und so weiter, zusammen gelacht dann. Und im zweiten Teil des Partylachens wurde angestoßen, ne? Das heißt, wurde getrunken und dann schließlich, wie also russische Art und Weise, der Becher nach hinten geworfen oder das Glas gegen die Wand geworfen, ne? Mit einem Sitt.
Ah, klasse.
Das war auch immer sehr gemocht. Ne?
Sehr schön.
Insbesondere die Vorgehensweise, also für Leute, die vielleicht noch etwas Hemmnisse haben, so richtig körperlich Kontakt aufzunehmen, das Umarmen, gar nicht schlecht. Also in der normalen Leben macht man das nicht so, aber hier so innerhalb des Lach-Yogas war das plötzlich erlaubt. Und wurde auch dann ganz gerne angenommen. So die Scheu, die Hemmnisse, die man sonst hat, die entfielen plötzlich. Und das half auch irgendwie, die Gruppen, ich habe ja zwei Gruppen geführt, zusammenzuschweißen. Ne?
Ja, das ist ja auch ein geschützter Rahmen, in dem man sich sowas eher traut. Ne?
Ja, na klar. Ging wirklich, das war damals also in der Uniklinik, dass wir gingen zum Lachen in den Keller. Es war eine physiotherapeutische Abteilung, die war unten im Klinikskeller. Und wir sind wirklich zum Lachen in den Keller gestiegen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach super. Ich möchte gerne noch ein paar weitere Übungen anschließen, zum Beispiel das Rucksacklachen. Da kannst du dir vorstellen, dass du einen Rucksack auf dem Rücken hast. Und in den kann alles reinpurzeln, was auf den Schultern so viel an Last und Schwere drauf sitzt. Du kreist mit den Schultern und dabei purzelt alles in diesen Rucksack. Dieser Rucksack ist wie eine Mary Poppins Tasche, da passt alles rein. Ah, purzel, purzel, alles da rein. Und dann können wir den Rucksack abnehmen, irgendwo hinstellen und so ähnlich wie bei dem Problemlachen, der Rucksack löst sich irgendwann auf und ich kann mit leichten Schultern und leichten Schritten weitergehen. Die Lachcreme, immer wieder wichtig, dass wir uns die Mundwinkel in die richtige Richtung schmieren. Wenn wir zu ernst, zu traurig sind und es gar nicht gut tut, dann schmieren wir uns die Mundwinkel nach oben im Vertrauen darauf, dass der Körper dann die Endorphine ausschüttet und uns darüber wirklich glücklich macht. Ja, und bei der ganzen Medizin, die man vielleicht einnimmt, die Lachpille nicht vergessen. Wir haben eine Dose, rappel, 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 die können wir aufmachen, eine Pille rausnehmen, die werfen wir nach oben und fangen sie dann mit dem Mund auf. Und wenn wir die dann im Mund haben, geht die Zunge zwischen den Lippen und den Zähnen hin und her. Ein paar Runden in die eine, dann ein paar Runden in die andere Richtung. Dabei bildet sich Speichel und damit können wir die Lachpille dann runterschlucken. Jam, 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 jam. Dann rutscht die ganz langsam runter. Kann man mit den Händen ein bisschen nachstreichen. Merken, dass sie in den Magen rutscht. Dort ist die Magensäure. Da löst die Lachpille sich langsam auf und ein Kichern kommt hervor. Und löst sich immer mehr auf. Bis auch ein richtiges Lachen rauskommt. Es ist ja eine Lachpille. Ach, wunderbar. Ja, und eine Atemübung. Wir atmen ein und aus. Beim Einatmen die Hände wie eine Schaufel bis nach oben und wieder runter aus. Und dann lassen wir beim Ausatmen nacheinander Hoffnung, Zuversicht und Frieden auf uns runterrieseln. Einatmen und erfrischende Hoffnung rieselt auf uns nieder. Und wieder einatmen, Arme bis nach oben und Zuversicht rieselt über uns. Zuversicht, ja. Und wieder einatmen, Arme bis nach oben und Frieden rieselt über uns, dass unser Struggle in uns sich beruhigen darf, dass wir liebevoll mit uns sind. Hoffnung, Zuversicht und Frieden. Die Körperzellen wachklopfen, dass wir den Körper richtig wach kriegen. Vom Brustbein auf den Arm, die Innenseite, beklopfen wir bis zur Handinnenfläche. Auf dem Handrücken zurück, den ganzen Arm entlang, zur anderen Seite. Dann klopft die Hand auf der Innenseite des Arms zur Hand, auf dem Handrücken zurück. So wechseln wir von einer Seite zur anderen. Innenseite des Arms, Handinnenfläche, Handrücken und den Arm außen. Ja, und den Oberkörper abklopfen. Erwachet meine Körperzellen, seid glücklich und froh. Erwachet meine Körperzellen, seid glücklich und froh. Und den Bauch abklopfen, erwachet meine Körperzellen, seid glücklich und froh. Und den Rücken, soweit wir drankommen, und den Po, erwachet meine Körperzellen, seid glücklich und froh. Ja, erwachet meine Körperzellen, seid glücklich und froh. Dann nehmen wir die Fingerkuppen, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger zusammen, legen sie zwischen die Augenbrauen aufs dritte Auge und klopfen dort und sagen: Ich bin voller Licht und bereit für komische Einfälle. Ich bin voller Licht und bereit für komische Einfälle. Und komische Einfälle sind wunderbar, denn sie eröffnen Perspektivenwechsel und der ist sehr hilfreich. Dann nehmen wir die Fingerkuppen, klopfen von einer Gehirnseite zur anderen und sagen: Erwache mein Hirn, sei stark und weise. Erwache mein Hirn, sei stark und weise. Ja, die Zentrale wachklopfen. Erwache mein Hirn, sei stark und weise. Und dann können wir auf der Stelle marschieren und sagen: Ich bin wach und bereit, ich bin wach und bereit. Und dann können wir kreuz und quer durch den Raum laufen. Ich bin wach und bereit. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut, sehr gut, ja. Und eine letzte Übung möchte ich noch mit euch machen. Ich muss, ich sollte, ich bin, ja. Wie oft leiden wir darunter, dass wir meinen, ich muss, ich muss, ich muss oder ich sollte, sollte, sollte. Es ist so gut, einfach zu sein, zu sagen, ich bin. Und das möchte ich gern mit euch machen, indem wir die linke Hand, den Handteller nach oben öffnen, ich muss, rechten Handteller zur Seite öffnen, ich sollte, beide Hände aufs Herz legen, ich bin. Und dann ein verstärkendes Ja, indem wir auf das Brustbein trommeln. Oh, dann die Arme nach oben strecken, Finger lang zur Decke. Und dann mit einem starken Ja die Arme und das Knie zusammenziehen. Ja, super. Linke Hand, ich muss. Rechte, ich sollte. Beide Hände zum Brustbein. Ich bin. Und ein bestärkendes Ja dazu. Oh, ja. Ja, einfach immer wieder zwischendurch mal sagen, ich bin. Und das ist gut so. Und das reicht. Ah, ja, Entlastung schaffen. Lieber Rüdiger, welche Rolle spielt für dich persönlich Witz, Lachen und Humor? Zum Humor hast du ja eben schon kleine Andeutungen gemacht, aber wie steht es mit dieser ganzen Palette? Witz, Lachen und Humor.
Ja, das ist etwas sehr Wichtiges. Also für mich ist das ein wesentlicher und bedeutender Resilienzfaktor. Man braucht es im Leben. Also man sollte es auch für sich entwickeln. Und natürlich ist es so, dass gerade wir Erwachsene Und dann muss ich noch mal sagen, ich insbesondere oder wir Akademiker haben das mit dem Lachen und dem Witz gar nicht so leicht. Wir denken eher an Fakten und wir denken an nüchterne Fakten. Aber ich bin überzeugt, dass Witz und Humor etwas ist, was wir unbedingt pflegen müssen. Denn es hilft uns über Krisenzeiten, wahrscheinlich Krisenzeiten, die jeder von uns haben kann, also auch Ärzte, Akademiker und sonstige, können durchaus in Krisenzeiten geraten. Und da hilft es so herrlich, von Problemen, sogar von sich selbst Abstand zu gewinnen und eine Sache, ein Problem vielleicht auch mal von der verkehrten Seite auszusehen und vielleicht auch von der lächerlichen Seite zu sehen. Das finde ich wichtig, wenn das mehr und mehr ins Bewusstsein gerückt wird.
Ja, ganz wichtig. Ja, wie sagt Karl Valentin so schön, man kann alles mal von drei Seiten sehen, ne? Von der positiven, der negativen und der komischen. Ne? Ja, und welche Botschaft hast du noch für unsere HörerInnen?
Ja, schwer zu sagen. Also ich hätte vielleicht eine persönliche Botschaft. Das ist mir leider bisher nicht so gelungen. Aber mein Gedanke war halt nicht nur die Studie zu beenden, sondern ich habe wirklich die Absicht gehabt, Lach-Yoga als niederschwelliges, komplementärmedizinisches Tool in onkologische Zentren einzuführen. Und das ist mir bisher nicht so gelungen. Also diese Botschaft ist in der Ärzteschaft ja bisher eher verhallt. Und das wäre einfach auch mein Appell, dass man sich mehr und mehr beginnt, dafür zu interessieren und vielleicht auch anzusprechen, onkologische Zentren anzusprechen. Ich denke, dass eine gute Vernetzung herrschen kann mit Lachgruppen und dass sie durchaus mitwirken könnten in onkologischen Zentren, um all diejenigen, die, ich sage jetzt mal, Witzhumor, vielleicht Lachen insbesondere, nötig haben, dass die Zugang zu solchen Resilienzfaktoren auch bekommen.
Ja, das ist ein wichtiger Impuls, ein ganz, ganz wichtiger. Ja, ja, das fände ich auch toll, wenn du da dran bleibst. Und vielleicht hilft auch dieser Podcast auch mit diesem Aufruf, Kollegen, Kolleginnen aus welchen Berufssparten auch immer. Der Lach-Yoga ist ja an viele Berufssparten geknüpft, dass die sich vielleicht da auch nochmal gezielt in die Richtung engagieren. Also ich freue mich auch, dass ich ab nächsten Jahr bei der Mildred-Scheel-Stiftung in Köln mit Lach-Yoga dabei bin. Online, also es geht ja vieles auch online. Und es wird auch in Präsenzveranstaltungen geben. Also da hoffe ich sehr, dass da auch großer Zuspruch sein wird. Ja, ich denke, das ist in diesen Bereichen eine wirklich tolle Möglichkeit, ne, da mitzuwirken. Ja, super. Ja, meine Botschaft ist es auch an dieser Stelle noch einmal dafür zu plädieren, wenn sich in schwierigen Situationen ein Lachen bei dir anmeldet, dann heiße es herzlich willkommen. Schicke es nicht fort, weil andere gesagt haben, es darf nicht sein. Lebe dein Lachen, denn es verbindet dich mit dem Leben. Leben ist Lachen und umgekehrt. Ja, lieber Rüdiger, wir sind am Ende angekommen und ich lade dich gern nochmal dazu ein, mit mir gemeinsam zu lachen. Hast du Lust?
Ja, okay.
Ja, los, dann lachen wir zusammen, ne? Ach schön. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Möge es vielen Menschen Impulse geben, in dieser Richtung sich aktiv auf den Weg zu begeben. Ja, auf das viel Gutes geschehen mag. Und ja, deine Arbeit, die du da gemacht hast, auch nochmal sehr, sehr dazu beitragen wird.
Das wünsche ich ebenfalls. Und ich wünsche, dass das einigen Menschen, die es bedürfen, Anregung geben kann.
Ja, schön. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederlachen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Uhuhuhu.